Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Menschen mit Behinderung sind doppelt so häufig arbeitslos wie Menschen ohne körperliche oder geistige Handicaps. Die meisten finden zudem auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht so einfach eine Stelle, auch weil viele Unternehmen davor zurückschrecken, jemanden mit einer Behinderung einzustellen. Das führt auch dazu, dass rund 300.000 Menschen in Werkstätten arbeiten. Dabei zeigen zum Beispiel Inklusionsbetriebe, dass die Integration von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt durchaus eine Bereicherung darstellt. In Campus und Karriere wollen wir darüber reden, wie Inklusion nicht nur in der Schule, sondern auch danach gelingen kann. Wie finden Menschen mit Behinderungen leichter einen Job? Welche Hürden müssen dafür noch beseitigt werden? Und welche Unterstützung brauchen Betriebe, die inklusiver werden wollen? Was meinen Sie? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen und Begegnungen. Wenn Sie mögen, auch gern anonym. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Bis drei am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Arbeiten mit Handicap, wie Inklusion in der Arbeitswelt gelingen kann, das ist heute unser Thema bis drei in Campus und Karriere. Und wenn Sie gerne mitreden, diskutieren wollen, können Sie uns anrufen unter der 00800 4464 4464. Nicht jedes Handicap ist auf dem ersten Blick ersichtlich. Manchmal wissen Betroffene lange Zeit selbst nicht, was genau ihnen eigentlich das Lernen und Arbeiten kurzum den Alltag schwer macht. Ähnlich war es bei Matthias Bussmer, meinem ersten Studiogast. Herr Bussmer, Sie sind jetzt Anfang 20, haben VWL studiert und arbeiten inzwischen bei einem Insolvenzverwalter. Das klingt jetzt erstmal nach einer ganz gewöhnlichen Laufbahn. Sie haben es aber anders erlebt. Warum?
Ja, ich tue mich schwer, mit einer Korrektur einzusteigen, aber ich bin Anfang 30. Aber es klingt vielleicht etwas gewöhnlich. Ich habe ja auch von Montag bis Freitag eine 40-Stunden-Woche, Entlohnung, ein Jobticket, eine Tätigkeit angelehnt an meine Qualifikation als Ökonom, auch wenn es im juristischen Feld ist, die Insolvenzverwaltung. Also man kann sagen, ja, so ein bisschen mutet das so an, ja. Aber es ist noch was dabei. Ich bin Arbeitnehmer mit Beeinträchtigung, habe eine anerkannte Schwerbehinderung über eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum. Und darüber bin ich dann in einem Berufsprojekt störungsbildspezifisch, bin in der sogenannten integrativen Arbeitnehmerüberlassung, IAÜ, angestellt bei Projekt Router, ein Integrationsdienstleister aus Köln. Und habe da noch so einiges an Coaching, an Unterstützung. Ein Coach, der vor Ort auf die Arbeit kommt, on the job. Ein Coach, der in der Uniklinik Köln im Hintergrund als Psychologin steht, off the job. Und noch eine Peer Group, also eine Gruppe mit anderen Menschen aus dem Autismus-Spektrum.
Also Sie haben viel Unterstützung. Wann war Ihnen so klar, dass Sie so eine andere Unterstützung brauchen als vielleicht Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen?
Also sehr spät. Ich habe diese Diagnose erst vor 5 Jahren erhalten, also in den 20ern. Und im Zuge der Diagnosestellung wurde mir dann auch Hilfe insoweit angeboten, dass man meine berufliche Situation beschaut hat, die eher nicht so rosig war in der Zeit. Ich war so eine Art verkrachter Student, also ich war im Studium lange verloren und dann wusste gar nicht, wo es so recht weitergeht, ob das überhaupt noch abzuschließen ist. Und aus dem Störungsbild heraus, angestrengt vom Leben, sage ich mal, sehr auf Rückzug und eben orientierungslos. Und da bin ich eben in den vergangenen Jahren ein Stück weitergekommen und da, wo ich heute bin, ja.
Und Sie haben schon gesagt, das Projekt Router hat Ihnen dabei geholfen. Wie sah denn da so zum Beispiel so eine konkrete Hilfestellung aus? Also zum Beispiel jetzt bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber, wie wurden Sie da unterstützt?
Also was über Jahre aufgebaut wurde, ist eben erstmal zu schauen, was sind gute Bedingungen des Arbeitens für mich, für meine Person. Also was kann ich, wo kann ich damit hin und was brauche ich, um das auch abrufen zu können?
Was brauchen Sie da zum Beispiel?
Da es beim Autismus häufig um Reizfilterproblematiken geht, also ruhige Umgebungen werden da benötigt, um sich gut konzentrieren zu können. Es ist genau das, dass man danach schaut, dass man zum Beispiel ein Einzelbüro bekommt, noch die Tür schließen kann, da sich ein bisschen auf längere Arbeitsstrecken verständigen kann, in den Austausch dann eher, ja, oder Austauschinseln sucht mit bestimmten Ansprechpersonen, die sehr erfahren sind. dass also da so ein bisschen Sortierung, so Strukturierung geschieht. Mhm. Und noch eben diese Coaching-Instrumente als Rückversicherung. Wenn was ist, dahin und da besprechen.
Das heißt, da haben Sie eine Anlaufstelle. Jetzt ist genau. Der Namenprojekt Router schon häufiger gefallen und jemand vom Projekt Router ist auch bei uns. Ich grüße Monika Labrier, sie ist Geschäftsführerin dieser Einrichtung. Frau Labrier, vielleicht beschreiben Sie mal aus Ihrer Perspektive, wie Sie mit Herrn Busmer zusammengefunden haben.
Ja, wir arbeiten sehr eng mit der Arbeitsagentur und mit dem Inklusionsamt Köln zusammen und ich habe vor, ich glaube ungefähr 8 Jahren Professor Vogelei kennengelernt von der Uniklinik Köln. Der ist der Leiter der Autismus-Sprechstunde für Menschen im Erwachsenenleben. Und er erzählte dann in einem Arbeitstreffen, dass circa 60% aller Menschen, die zu ihm kommen, ohne Arbeit sind. Und dann saßen wir so zusammen und haben gesagt, nee, das geht nicht, da müssen wir irgendwas tun. Und ich war mit einem Kollegen da, der ist Leiter einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, mit den Instrumenten, die wir heute schon haben, nämlich ich sag mal, die Dinge, die ich als Bildungsträger und als Inklusionsbetrieb bieten kann und er als Werkstatt. Wir arbeiten damals für ihn im Bereich der betriebsintegrierten Arbeitsplätze, können wir was entwickeln. Und das haben wir dann mit Professor Vogelei und so habe ich auch Herrn Busbar kennengelernt. Wir haben dann nämlich die Möglichkeit bekommen, ein Modellprojekt für das Inklusionsamt Köln zu machen, wo das Thema war, was brauchen Menschen aus dem Autismus-Spektrum, um im Berufsleben langfristig auch gesund ihren Beitrag in die Gesellschaft zu geben.
Was sind denn da so erste Schritte? Also wenn ich mir zum Beispiel Bewerbung vorstelle, ne? Ich bewerbe mich bei einem Unternehmen, wie offen gehe ich da mit einer Autismusdiagnose um?
Also sagen wir mal, es fängt viel früher an. Also für einen Menschen aus dem Autismus-Spektrum ist es schon schwierig, sich auf den Weg zu machen und zu sagen, wo hole ich mehr Unterstützung? Arbeitsagentur, Jobcenter, Inklusionsamt, Landschaftsverband.
Eben, das klang ja total komplex, was das, Herr Busmer alles erzählt
hat.
Und was Sie jetzt auch auflisten.
Genau. Also wir hatten, und da bin ich auch dem Inklusionsamt Köln sehr, sehr dankbar für, wir hatten die Chance in diesem Projekt, weil die Leute kamen aus der Uniklinik Köln, das war unsere Eingangstür, hatten wir die Möglichkeit zu sehen, was brauchen Menschen, um überhaupt mal über ein Berufsleben nachzudenken, nämlich wirklich auch Übersetzer, Begleiter, die es vielleicht erstmal ermöglichen, zur Arbeitsagentur zu gehen, weil je nachdem traut sich ein Mensch aus dem Autismus-Spektrum das nicht, beziehungsweise wie soll er sich erschließen, wo er Hilfe kriegen kann, wenn er da keinen Leitfaden hat. Und so haben wir eigentlich von der Pike auf, und das ist das Gute, geguckt, was braucht ein Mensch in der Phase überhaupt, um in Arbeit zu kommen? Was braucht ein Mensch, um sich zu qualifizieren beziehungsweise sich auch vorzubereiten? Und was braucht der Mensch und Unternehmen für eine Beschäftigung, die dann möglichst auch Win-Win-Situation für beide Parteien wird?
Jetzt hat Herr Busmer ja schon so ein paar Beispiele genannt, das ruhige Büro, das brauchen, glaube ich, ganz viele von uns, ganz ehrlich gesagt. Aber was sind es noch für Dinge, die Unternehmen eigentlich ermöglichen können sollten?
Also ich sag mal, ich glaube, auch nochmal so, um auf Ihr Thema zu kommen, ich glaube, das Problem, was wir heute noch haben, ist, wir überlegen, welche Instrumente brauchen Menschen. Es gibt viele Instrumente, die aber leider oft voneinander getrennt sind. Und was wir so in unserer Arbeit merken, ist halt, wir müssen in die Unternehmen gehen und müssen auch mit Unternehmen inklusive Räume aufschließen. Das heißt, wenn wir Menschen unterstützen, dann, und wir wissen, wo will der Mensch hingehen, dann ist uns ganz klar, wir müssen jetzt auch erstmal das Unternehmen mindestens genauso unterstützen, damit da dann auch inklusive Beschäftigungs- oder Qualifizierungsräume entstehen können.
Beschreiben Sie das doch nochmal vielleicht von 1, 2 praktischen Beispielen.
Also, Matthias, wenn du erlaubst, würde ich es einfach an deinem Beispiel erklären.
Er kann gerne. Es aber auch selber erzählen, weil ich weiß jetzt nicht.
Soll ich?
Wir können uns mal ergänzen, Monika.
Ja, okay. Also ich sag mal, Matthias Busmer kam halt über die Uniklinik Köln. So, und dann haben wir das erste Gespräch geführt und dann mussten wir gucken, welcher Kostenträger ist denn jetzt auch derjenige, der Matthias unterstützen kann. Jetzt war er Student, er war auch noch nicht arbeitslos gemeldet. Also somit, sage ich mal, war ein typischer Reha-Kostenträger noch nicht im Boot. Wir hatten aber im Projekt die Möglichkeit, auf ein Ausfallbudget zuzugreifen. Und dann haben wir eigentlich erstmal geguckt, welcher Kostenträger ist überhaupt dann zuständig. Dann haben wir die ganzen Beantragungen gemacht. Und dann glaube ich, war es auch für Matthias wichtig, erstmal über neue Instrumente, die wir damals mit Herrn Professor Vogelei entwickelt haben, Gruppencoaching, Einzelcoaching, sich erstmal auch über sich selbst und sag ich mal, seinen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Ich glaube, Menschen aus dem Autismus-Spektrum, die brauchen halt oft einen Dolmetscher, weil es ist wie, als würde ein Japaner nach Köln kommen, es ist Karneval und man sagt so, jetzt findest du hier mal zurecht, du verstehst die Sprache nicht. Und
ich würde jetzt mal eine Lanze brechen für die Japaner, weil ich glaube, das verstehen jetzt auch nicht alle Menschen aus Deutschland. Aber vielleicht noch mal zu Ihnen, Herr Busmer, Sie haben ja auch Kompetenzen. War Ihnen immer auch bewusst, was für Kompetenzen und Stärken Sie haben? Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht in so einer Krisensituation ist, dass man sich vielleicht auch eher so defizitär erlebt oder so. Also wann war Ihnen klar, ich kann mit meiner Diagnose, ich kann da auch mit punkten?
Das wurde auch im Rahmen des Projekts aufgebaut. Also man lernt sich ja von Kindheit an kennen. Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Mhm. Also wie man so ist, das erfährt man eben auch da schon. Und da sind einige Dinge, die ihm gut laufen und andere, die nicht so gut laufen. Ich war nur lange eben nicht dabei, das irgendwie zu pathologisieren, sondern es ist einfach so. Und mal schauen, wo es dann im Berufsleben irgendwann hinführt. Und dann war ich eben damals vor 5 Jahren in so einer Krisensituation, wo ich das eben vielleicht überbetont habe, auch gesehen habe, alles so anstrengend und viel und naja, ich kann ein paar Dinge, aber wer braucht die eigentlich? Das muss man ja auch dann irgendwo wo dann auch noch beantworten können. Und im Projekt wurde dann aber schon auch dahin geschaut, also was ist da, Konzentration, Detailwahrnehmung, die Bereitschaft, auf Ausdauer zu gehen. Ja.
Ja, das sind vielleicht so Arbeitsfelder, von denen auch Ihr Arbeitgeber sehr profitiert. Kann ich mir das so vorstellen?
Sie sprechen jetzt konkret die Insolvenzverwaltung.
Ja, genau.
Ich sag mal Genauigkeit und in die Details, in die Zahlen, in argumentative Strukturen da, auch wenn man Berichte schreibt, zu schauen, das ist schon gefragt, ja. Und dann ist ja nun da eben so, dass ich die Antworten mitbringe für die Schwierigkeiten, die ich auch ja zu erklären habe oder erklären möchte. Also es ist ja auch eine Erleichterung, sagen zu können, ich muss das nicht verstecken, sondern wir können da aber Wege finden, um damit umzugehen. Also insofern, ja, das geschieht hier.
Frau Labrie.
Also ich sag mal, Matthias ist seinen Weg gegangen. Und ich sag mal, einen ähnlichen Weg ist halt auch der Herr Amelung von der Insolvenzverwaltung gegangen. Es war schon so, dass er am Anfang gesagt hat, ich brauche auch Unterstützung, weil ich habe noch nie Menschen aus dem Autismus-Spektrum beschäftigt. Und ich sag mal, da greifen so unsere Ansätze, dass wir sagen, wir müssen auch den Unternehmen Instrumente bereithalten. Das heißt, wir haben mit der Arbeitsagentur über eine Probebeschäftigung gesprochen. Und dann haben wir halt die Möglichkeit als Inklusionsbetrieb, wir nutzen die integrative Arbeitnehmerüberlassung als Instrument für die kooperative Beschäftigung.
Das heißt, das müssen wir mal kurz übersetzen, das ist ein bisschen wie eine Zeitarbeiterfirma. Sie beschäftigen Herrn Busmer und leihen ihn dann in Anführungsstrichen
aus.
Ja,
aber es ist kein Laien, sondern es ist ein ganz klarer Weg, wo wir als Inklusionsbetrieb halt einen Coach mitschicken können. Mhm. Ne? Also das heißt, ab dem ersten Tag der Beschäftigung ist sowohl für den Matthias wie auch für den Herrn Amelung war halt klar, es gibt ein Coaching, das den Prozess flankiert. Und dieses Coaching steht Matthias zur Verfügung, aber auch dem Unternehmen. Und dieses Coaching im Bedarfsfall passiert dann auch im Unternehmen. Mhm. Und wird dann flankiert, je nachdem über ein psychologisches Coaching oder halt noch ein Einzelcoaching. Also ich glaube, Inklusion geht, wenn wir individuell die Dinge aufbauen und dann das gemeinsam mit Kostenträgern dann auch zusammensetzen.
So, jetzt haben wir schon mal so ein Beispiel gehört, also wie man sozusagen Inklusion gestalten kann in der Berufswelt. Ich möchte noch einen weiteren Studiogast mit in die Runde reinnehmen. Das ist Pfarrer Christian Frühwald. Er berät als Geschäftsführer von Includot zum Beispiel Unternehmer, die Inklusionsbetriebe gründen wollen. Vielleicht noch ein etwas anderes Modell, Herr Frühwald. Wie muss ich mir denn so einen Inklusionsbetrieb vorstellen?
Es ist der Versuch, sozusagen vom ersten Moment ein Wirtschaftsunternehmen, egal in welcher Branche, inklusiv zu denken, zu strukturieren und damit auch zu gründen. Und es ist nichts anderes als ein normales Unternehmen mit einer besonderen Perspektive auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, ohne dass man dieses Unternehmen sozialpädagogisiert.
Das heißt, was muss ich als Unternehmer mitbringen?
Na, im Prinzip müssen Sie Ihr Geschäft verstehen. Also wenn Sie eine gute Gastronomie machen wollen, dann müssen Sie ein guter Gastronom sein. Sie brauchen Offenheit für Menschen und Klarheit in der Kommunikation. Und wenn Sie ein Facility Management oder ein Reisebüro oder was auch immer damit machen wollen, dann kommt es erstmal darauf an, dass Sie ein guter Unternehmer, eine gute Unternehmerin sind.
Wie verbreitet ist dieses Modell Inklusionsbetrieb?
Also wir haben in den Bundesländern ganz unterschiedliche Verbreitungen. NRW ist da ganz vorne dran mit ganz vielen und Bayern hat jetzt gerade mal die 100 erreicht. Allerdings handelt es sich im Großteil um gemeinnützige Inklusionsbetriebe, also so wie auch Ihr Beispiel bisher. Und mein Ansatz ist, wenn wir wirklich wollen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen mittendrin und nicht daneben sind, dann müssen sie auch in den gewerblichen Bereich, also zu Firmen wie BMW, wie Coca-Cola oder der Allianz.
Jetzt schüttelt Frau Labrie hier im Studio so ein bisschen den Kopf. Ich kann Sie natürlich nicht vorab fragen, warum, aber vielleicht sagen Sie es mal direkt.
Ich glaube, oder ich weiß aus meiner Arbeit, wir arbeiten nur mit gewerblichen Unternehmen zusammen. Mhm. Ich glaube, wenn wir Inklusionsbetriebe weiter Richtung Inklusionsabteilung denken, dann sind wir schon heute so weit, dass Unternehmen zum Beispiel auch auf uns zukommen und sagen, bau mit mir Inklusion auf.
Und, das heißt, ein Betrieb im Unternehmen, der inklusiv arbeitet?
Eine Abteilung. Als Dienstleistung in das gesamte Gefüge mit eingebaut ist. Also wir wollen ja keine Exklusion in der Inklusion. Mhm. Und ich will einfach Mut machen. Ich glaube, es gibt so viele Unternehmen, die heute schon bereitstehen und sagen, wenn ihr in meine Unternehmen kommt, dann bauen wir das auf. Aber ich brauche genauso die Unterstützung wie der Mensch.
Mhm. Herr Frühwald?
Da gibt es überhaupt keinen Dissens, das sehe ich genauso. Mhm. Nur, wenn es so wäre, dass das problemlos funktionieren würde, dann müsste es mich nicht geben oder unsere Firma. Und ich erlebe eben die Angst vieler Unternehmerinnen und Unternehmer sozusagen vor dem Aufbau von Schwellen, vor zusätzlichen Kosten, der Frage in Bezug auf die Entlassung im Falle einer schwierigen Situation und. Und da erlebe ich eben schon einen großen Nachholbedarf an Kommunikation, an Gesprächen. Ich mache das ja jetzt über Jahre und erlebe da sozusagen gerade im Mittelstand, und das ist nun mal die Breite in unserem Land, einen großen Nachholbedarf an Kommunikation, an Kennenlernen und auch an Motivation.
Das heißt, Anlaufstellen, so wie Sie zum Beispiel, müsste es mehr geben. Was noch?
Na, ich denke, es müsste deutlich werden, dass das der Normalfall sein kann und nicht die Ausnahme. Also ich glaube, dass es im Prinzip fast keine Branche gibt, wo es nicht geht. Also da bin ich mit der Kollegin ja ganz in einem. Also sie sagt, ich probiere gerne was aus. Und das kann von der alten Hilfe bis zum Zulieferer für die Automobilindustrie gehen. Und ich glaube einfach, wir müssen da besser kommunizieren und nicht immer dann die Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt rücken, sondern wir müssen in den Mittelpunkt rücken, dass das quasi ein Wert für die Firma ist. Also ich finde eben das Wichtige, dass man die Menschen da abholt, wo sie stehen. Und das ist beim Unternehmer das Interesse oder bei der Unternehmerin das Interesse, erfolgreich ein Unternehmen zu führen. Und die Beschäftigung von Menschen mit Migrationshintergrund oder mit einer Beeinträchtigung ist ein Add-on, ist etwas, was dann noch dazukommt. Das ist mir wichtig, aber ich darf natürlich den Zweck des Unternehmens nicht übersehen.
Das ist natürlich aber auch eine Herausforderung. Ich gehe jetzt mal von so einem größeren Unternehmen vielleicht auch aus. Auch mittelständische Unternehmen haben das natürlich auch. Die sind auch schon teilweise sehr groß. An die Personalabteilung, weil ich meine, selbst in klassischen Unternehmen gelingt es Personalabteilungen ja oft auch nicht, ich sage jetzt mal, die ganz normal Beschäftigten entsprechend ihrer Fähigkeiten zu integrieren und auf die Posten zu setzen, wo sie das leisten können, was sie leisten können. Ich stelle mir das nochmal als eine ziemlich große zusätzliche Herausforderung vor. Wie würden Sie der begegnen?
Na, es gibt ja die Instrumentarien. Das hat die Kollegin ja gut beschrieben. Für mich ist immer der Integrationsfachdienst als eine Hilfsstelle ja auch ganz entscheidend. Das ist allerdings wie typisch in Deutschland von Bundesland zu Bundesland auch sehr unterschiedlich. Und für mich ist wichtig, erstmal Begegnungen zu schaffen, mit den Leuten zu reden und ihnen sozusagen die Begegnungen mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die diesen Schritt schon erfolgreich gegangen sind, zu machen. Also ich lade meine Mandanten immer an Orte ein, in denen ich schon gezeigt habe, dass das ganz einfach geht. Und der größte Erfolg ist ja für mich, wenn Leute es gar nicht merken, dass es ein Inklusionsbetrieb ist.
Nennen Sie doch mal so ein Beispiel.
Na, das Friedrich in Von Strauß. Sie gehen in eine quasi moderne bayerische Gastronomie und sie entdecken nicht auf den ersten Blick, dass es ein Inklusionsbetrieb ist. Mhm. Aber es ist ein Inklusionsbetrieb. Oder sie gehen in die Jugendherberge nach Bayreuth, gehen da rein. Es ist wahnsinnige Architektur, hochökologisch, ganz modern. Und stellen erst später fest, dass es ein Inklusionsbetrieb ist. Weil man, das haben Sie ja in der Einführung auch gesagt, man sieht ja nicht allen Menschen an, dass sie beeinträchtigt sind. Es gibt ja auch viele Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung.
Wenn wir jetzt von Beeinträchtigung reden, dann auch vielleicht die Frage, für welche Menschen, also für Beeinträchtigung ist welches Modell denn geeignet? Also gibt es auch Grenzen, wo Sie sagen können, bei allem Willen zur Inklusion, das können Unternehmen vielleicht doch nicht leisten? Oder ja, gibt es so eine Barriere gar nicht in Ihrem Kopf?
Naja, also da darf man nicht dogmatisch sein. Und es gibt Menschen, für die ist die Tagesförderstätte oder die Werkstatt für behinderte Menschen ein guter Ort. Das stelle ich gar nicht in Frage. Nur ich behaupte, dass auch in den Werkstätten für behinderte Menschen noch viele Menschen sind, die eigentlich im ersten Arbeitsmarkt gut unterkommen könnten. Und dafür setze ich mich ein. Und die Grenze, das ist immer etwas, das muss man austarieren. Also ich sage immer, mein Traum ist nochmal ein Spa, ein Wellnesshotel mit lauter Menschen mit Down-Syndrom zu machen. Dann haben sie nämlich lauter freundliche, nicht aus der Ruhe zu bringende Menschen, die sie freundlich anlachen. Also ich glaube, wir dürfen da kreativ werden. Da kann man viel versuchen.
Frau Labrie, Sie gucken ein bisschen skeptisch.
Nein, skeptisch nicht. Aber ich glaube, das Gute ist ja, jedenfalls in NRW, das stimmt schon, wir sind da ein Stück weiter. Und ich glaube, hier in Köln haben wir einfach sind wir derzeit ein bisschen voraus, weil wir seit 2004 da schon an diesem Thema arbeiten. Ich denke, was vielen Menschen noch gar nicht so bewusst ist, egal welche Einschränkungen ich habe, gut, wenn ich in einem Unternehmen bin, muss ich bestimmte Soft Skills mitbringen, aber ich kann, wenn ich einen Werkstattstatus habe, dann kann ich sagen, ich möchte das als betriebsintegrierter Arbeitsplatz machen. Das heißt natürlich, ich muss so bestimmte Dinge muss ich lernen und ich muss in dem Unternehmen ankommen und muss bestimmte, Grundvoraussetzungen mitbringen. Also und ich sag mal, in Köln spielt es wirklich keine Rolle mehr, ob ich 100 Euro erwirtschaften kann oder aber eben dann auch 3.000, 4.000. Ich sag mal, der Unterstützungsbedarf oder der Qualifizierungsbedarf kann halt über ein Budget für Arbeit oder über das persönliche Budget oder halt auch über Maßnahmen, die in Unternehmen laufen, mit reingenommen werden. Und ich glaube, wir müssen schaffen, die Vielfalt in die Unternehmen reinzubringen. Dann funktioniert's.
Herr Busmer, Sie wollten auch noch auf Herrn Frühwald reagieren?
Ja, im Moment vielleicht dann. Also ich habe die Aussage etwas als sonderbar empfunden, dass eben Menschen mit Trisomie 21 da so ein bisschen instrumentalisiert werden oder reduziert auf etwas. Aber das war meine Wahrnehmung.
Das ist ja durchaus berechtigt, ja. Herr Frühwald.
Ja, die Idee stammt ja nicht von mir, sondern die stammt von einem Menschen mit Trisomie 21. Und die habe ich mir damals gerne angenommen. Das war ein zugespitztes Beispiel.
Ja, gibt auch Autostereotype,
Aber natürlich gibt es auch Autostereotype, wo Menschen sich ihre Wünsche sozusagen artikulieren und dann auch zu mir kommen und sagen, das würde ich gerne tun, sei es eine Gastronomie, sei es eben auch was ganz anderes. Und ich finde, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen, so wie zum Beispiel diese Tanzlehrerassistentin in Bremen, ihren eigenen Wunsch äußert und ihn auch realisieren kann, dann sind es für mich Erfolgsgeschichten und dann bin ich nicht derjenige, der das korrigieren muss.
Über weitere mögliche Erfolgsgeschichten, aber vielleicht auch noch Defizite, was Inklusion in der Berufswelt angeht, wollen wir hier noch bis 3 Uhr reden. Sie können sich gerne in die Runde einbringen unter der 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns gerne an campus@deutschlandfunk.de. Inklusionsbetriebe, Arbeitsbegleitung, wie sie das Projekt Router anbietet. Es gibt also Wege auf den ersten Arbeitsmarkt. Warum also haben wir dann aber noch so viele Werkstätten für Menschen mit Behinderung? Rund 300.000 sind in solchen Einrichtungen beschäftigt. Eine Frage, die ich an unseren vierten Studiogast Jochen Walter weiterreichen möchte. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen und er ist Vorstand der Stiftung Pfennigparade, die Menschen mit Körperbehinderungen und anderen Beeinträchtigungen unter anderem in Werkstätten beschäftigt. Herr Walter, wie könnte man denn langfristig mehr Menschen aus den Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt integrieren?
Ja, hallo Frau Brinkmann. Zunächst mal glaube ich, bei über 6 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung sind 300.000 in Werkstätten vielleicht gar nicht so viel. Es sind häufig Menschen, die sehr, sehr schwer beeinträchtigt sind. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Und die häufig erstmal wieder Fuß fassen müssen, was tägliche Arbeit angeht, was sozusagen die Arbeitswelt insgesamt angeht. Und ich glaube, dass Werkstätten natürlich noch mehr als heute beitragen können, wenn die gesetzlichen Regelungen etwas anderes wären, aber wenn wir auch stärker sozusagen uns noch vernetzen, zusammenarbeiten mit anderen, sowohl Unternehmen, Bildungsträgern, Inklusionsfirmen. Wir betreiben beispielsweise als Pfennigparade sowohl eine Werkstatt als auch eine Integrationsfirma oder Inklusionsfirma. Und wenn wir sozusagen in der Region mit den Wirtschaftsbetrieben noch enger und besser zusammenarbeiten. Ganz ähnliche Probleme haben wir zu lösen, wie sie auch schon geschildert worden sind. Wir arbeiten beispielsweise mit BMW sehr eng zusammen, wurde ja vorhin erwähnt. Über 100 unserer Menschen mit Behinderung werden von BMW ausgelastet in ganz unterschiedlichen Projekten. Und hier geht es immer wieder darum, zu überzeugen, zu kommunizieren, Dinge auszuprobieren und vieles mehr, damit sich sozusagen Bewusstsein verändert, damit sich Einstellungen verändern und die Leute sozusagen zueinander finden.
Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Sind Sie da vielleicht ein Vorreiter mit der Pfennigparade? Oder wenn ich mir vorstelle, dass viele Menschen dann doch eben nicht aus diesen Behindertenwerkstätten, so nenne ich sie jetzt mal, herauskommen? Es gibt sicherlich, Herr Frühwald hat das eben auch schon erwähnt, einen viel höheren Prozentsatz, der auch außerhalb der Werkstätten tätig sein könnte, da gar nicht beschäftigt sein müsste.
Ja, zunächst mal möchte ich grundsätzlich bestreiten, dass es unbedingt so ist, dass Leute aus der Werkstatt rauskommen wollen. Also ich glaube, wenn Sie bei uns die Leute fragen würden, wie es ihnen gefällt, wie es ihnen bei uns geht, dann würden sie, und in vielen Werkstätten, anderen Werkstätten auch, dann würden sie, glaube ich, zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Zunächst mal, glaube ich, geht es darum, ich glaube, Herr Frühwald sagte das, wo ist für jeden der beste Ort? Und ich glaube, wir betreiben übrigens Cafés, wir betreiben auch sozusagen Restaurants, alles Mögliche im Sozialraum, wo unsere Werkstattbeschäftigten jeden Tag hunderte von anderen Menschen im Stadtteil begegnen. Und
sind aber machen das andere Träger auch? Also ich meine, Sie haben jetzt vielleicht einen sehr innovativen Ansatz. Trotzdem reißt ja diese Kritik an den Werkstätten nicht ab. Also das kommt ja vielleicht irgendwo her.
Ja, ich glaube, dass Werkstätten einerseits natürlich unterschiedlich aufgestellt sind, ob ich jetzt auch übrigens mit welcher Gruppe von Menschen mit Behinderung ich arbeite, wo ich angesiedelt bin. Aber insgesamt ist mein Eindruck, und ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Szene, dass sich in diesen zwei Jahrzehnten sehr, sehr viel getan hat, was Sozialraumorientierung angeht, was die sogenannten betriebsintegrierten Arbeitsplätze angeht. Und gleichzeitig ist noch Luft nach oben. Das würde ich bestätigen. Und die Frage ist, glaube ich, weniger, dass Werkstätten kritisiert werden, sondern die gesetzlichen Rahmenbedingungen, unter denen Werkstätten arbeiten, also wie Menschen dort bezahlt werden und so weiter und so fort. Und wie immer im richtigen Leben gibt es natürlich noch Verbesserungspotenzial, aber ich glaube, dass Werkstätten sich mittlerweile immer mehr verstehen als Bestandteil sozusagen der Gesamtszene, wo es darum geht, Menschen mit Behinderung so gut wie möglich sozusagen dort zu fördern, wo es am besten geht und wo sie auch am besten arbeiten können und wo sie auch gerne arbeiten wollen.
Jetzt mal ketzerisch gesagt, also 16.500 Euro bekommt eine Behindertenwerkstatt für jeden Arbeitsplatz vom Staat bezahlt. Da würde ja so eine Rechnung entstehen, je weniger Arbeitsplätze dort angesiedelt sind, desto enger wird es doch finanziell für dieses Modell, oder? Also gibt es auch keinen großen finanziellen Anreiz, mehr Menschen außerhalb sozusagen auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, rein rechnerisch, ökonomisch betrachtet.
Ja, ich glaube, dass die Anreize, also das wäre ein Vorschlag auch übrigens von meiner Seite, nochmal über Anreizsysteme nachzudenken. Also wir haben beispielsweise in Bayern einen schon seit vielen Jahren laufenden Modellversuch, der eigentlich fast schon zur Regel geworden ist, der starke Anreize setzt an Werkstätten, Menschen zu vermitteln und sozusagen auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Wir haben beispielsweise eine dreistellige Anzahl an betriebsintegrierten Arbeitsplätzen und dadurch vermitteln wir auch jedes Jahr, weil natürlich die Betriebe dann sehen, wie es geht, nach Beratung und einfach das auch mal selbst erlebt haben. Und im Übrigen, ich will gerne mal ein Beispiel sagen, damit vielleicht klar wird. Ich erinnere mich an einen Arzt, der hatte eine eigene Arztpraxis und hatte eine schwere Hirnblutung und musste die Praxis aufgeben, konnte sich seine Schuhe nicht mehr zubinden, wusste nicht mehr, wie er heißt. Er hatte wirklich eine ganz, ganz schwere Beeinträchtigung. Und weil er Hobbygärtner war, ist er zu uns gekommen, weil wir eine große Gärtnerei betreiben. Und dort hat er dann mit einer unglaublichen Energieleistung ungefähr 5 bis 10 Pflanzen gelernt, so 3 bis 4 Arbeitsprozesse, damit er sozusagen andocken kann und hat sich wirklich in diese Gärtnerei ganz toll reingefunden, hat dort gearbeitet viele Jahre und war total happy. Ich habe auch viel Kontakt mit seiner Frau gehabt, die gesagt haben, wenn das nicht gewesen wäre, wer weiß, was passiert wäre. Er hatte jeden Tag 8 Stunden Arbeit, er war anerkannt und er konnte sozusagen bei uns wirklich gut arbeiten und hatte Kontakte und so weiter. Aber er war nicht in der Lage, zum Beispiel selbst zur Arbeit zu kommen, weil er sich im öffentlichen Nahverkehr gar nicht orientieren kann. Er vom Autofahren mal ganz zu schweigen. Er musste sozusagen ganz häufig begleitet werden. Er hat auch häufig vergessen sozusagen, was er sich jetzt anziehen muss und dass es mittags was isst und so weiter. Das war so, dass eben viele Gärtnereien gesagt haben, das können wir nicht, das machen wir nicht. Und dafür sind wir da, dafür sind Werkstätten da, solche Menschen zu begleiten. Und im besten Falle geht es zum Beispiel dann in unseren Inklusionsbetrieb oder auf den ersten Arbeitsmarkt. Aber es gibt auch viele Menschen, wie zum Beispiel dieser Arzt, den ich dann übrigens auch verabschiedet habe nach vielen Jahren, für den, glaube ich, unsere Gärtnerei der richtige Ort war.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Ich hole noch einen weiteren Kritikpunkt mal in diese Runde.
Gerne.
Sehr beschützt natürlich, behütet, vielleicht auch für manche Eltern, die lange Zeit ihr Kind natürlich auch zu Hause betreut haben, dann irgendwann das Kind in den Lebensalltag entlassen müssen. Stichwort, ist Werkstatt vielleicht auch eine gute Lösung? Ist das vielleicht auch so ein Anreiz zu sagen, da weiß ich, da habe ich das Rundum-Sorglos-Paket. Anders als wenn ich jemanden sozusagen in den ersten Arbeitsmarkt schiebe. Das hat natürlich vielleicht nochmal einen ganz anderen Druckmoment.
Ja, ich mag jetzt hier nicht über Eltern richten, sozusagen, die schwerbehinderte Kinder haben und die sozusagen
mit. Ist jetzt nicht als Kinder richten betrachtet, aber so vielleicht auch mal von der Motivation.
Ich habe schon als Kritik verstanden. Also ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn ich mich mit unseren Werkstatträten treffe, also das sind die Interessensvertreter, sagen wir, wir treffen uns um 8:30, dann stehe ich vielleicht so um 7:30 auf, damit ich um 8:30 da bin. Die stehen in der Regel 2 Stunden vorher auf, weil sie Pflegegänge haben, weil sie sozusagen ganz anders sozusagen, das dauert stundenlang, bis dann wirklich alles passt, sie angezogen sind, Toilettengänge und so weiter und dann irgendwie zur Arbeit gekommen sind, haben schon eine unglaubliche Energie aufgebracht, als ich das tun musste. Und das sind zum Teil, das unterschätzen die Menschen, die das nicht so aus erster Hand kennen. Wir reden hier nicht über den einigermaßen fitten Rollstuhlfahrer, der sonst keine weitere Erkrankung oder Behinderung hat. Wir reden hier über komplex behinderte Menschen, wo die Eltern sich oft aufgerieben haben, ein Leben lang, und wo die sagen, jetzt sind wir auch mal ganz froh, dass das jetzt mal funktioniert, dass hier Konstanz drin ist, dass mein Sohn, meine Tochter jetzt wirklich zur Arbeit geht, dass das sozusagen funktioniert, dass ich keine Angst haben muss vor Kündigung, vor Überforderung, dass er auch sozusagen Kontakt hat, dass er gefördert wird übrigens, dass er Therapie hat auch noch während der Arbeitszeit und viele Dinge mehr, dass er eine medizinische Betreuung hat. Und das weiß ich nicht, ob man das jetzt kritisieren muss. Ich finde das verständlich.
Wir reden hier über sehr schwer behinderte Menschen. Ich möchte jetzt nicht, dass das als Kritik und für alle Eltern da draußen, die das vielleicht jetzt auch als Kritik von mir verstanden haben, dann würde ich das gerne entschuldigen, zurücknehmen. Also so krass, wie ich es dann vielleicht formuliert habe, möchte ich das jetzt nicht gesagt haben. Ich habe mir nur vorgestellt, was die Motivation auch sein kann für Eltern, die halt im Grunde genommen die ganze Zeit in diesem sehr großen Pflegeprozess drin waren, der sehr anstrengend ist. Und dass es dann vielleicht aber auch in der Arbeitswelt nicht sozusagen eine Andockstelle gibt, die jenseits der Werkstätten ist. Frau Labrie nickt die ganze Zeit. Ich würde Sie gerne mal in die Runde reinholen. Aber jetzt nochmal an dieser Stelle gesagt, wenn das falsch rübergekommen ist, möchte ich mich da gerne entschuldigen.
Ja, ich meine, ich gebe da dem Herrn Walter recht. Es gibt halt Menschen, die benötigen das Instrument und die Beschäftigungsmöglichkeiten einer Werkstatt. Ich glaube, mit dem mit der gesellschaftlichen Idee der Inklusion. Ich finde, wir müssen auch aufhören zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ich glaube, es liegt in der Vielfalt. Und ich finde, was jetzt wirklich über das Bundesteilhabegesetz gekommen ist und was gut ist, wir werden als Politik, wir werden als Träger, wir werden als Kostenträger aufgefordert, inklusiver zu denken. Und ich sag mal, was heute ja auch gut möglich ist und dann auch eine Wahlfreiheit gibt, es gibt die Möglichkeit betriebsintegrierte Arbeitsplätze. Also wenn ich mir in Köln, die ging mir gerade durch den Kopf, die Jugendherberge Köln-Riel angucke, da baut gerade der Leiter ganz bewusst einen Berufsbildungsbereich, würde der gerne innerhalb eines Unternehmens aufbauen. Und das in Zusammenarbeit mit uns und mit Werkstätten. Ich glaube, ja, wir müssen die Unterstützung dann mit in die Unternehmen nehmen. Und ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, wir dürfen die Unternehmen nicht zu schnell alleine lassen, weil wir begleiten die Leute, wir bereiten die vor mit Ergotherapie, alles. Und die kommen ins Unternehmen und dann ist nur noch ein bisschen Hilfe da. Ich glaube, wir müssen uns nehmen und in die Unternehmen bringen und ich sag mal nicht mehr in Institutionen denken, sondern übergreifend in individuellen Angeboten.
Aber es ist doch so ein ähnlicher Ansatz eigentlich wie in inklusiven oder jetzt Schulen, Regelschulen, die inklusiver werden sollen, dass man dann halt auch sagt, ja, wenn ihr die Förderschulen doch schon auflösen wolltet, vergleiche ich jetzt mal Förderschulen, Werkstätten, dann muss man natürlich auch die Unterstützung, die man an den Förderschulen für Kinder mit Behinderungen hat, eben auch dann in das andere System rüberholen.
Ja, würde ich gerne ein Beispiel nennen. Also wir betreiben ja als Pfennigbrader auch vier Schulen und wir haben vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, dass wir unsere Schulen für Menschen mit Behinderung, also unsere Förderschulen für nicht behinderte Kinder öffnen. Also die nicht behinderten Kinder, das sind ungefähr 40%, sind unsere E-Kinder, also unsere, das ist umgekehrte Inklusion, wenn Sie so wollen. Und rund 60% sind eben Kinder mit schweren Körperbehinderungen. Und das ist, die wachsen, die lernen ganz normal miteinander, die sind befreundet oder nicht, da spielt die Kategorie Behinderung kaum noch eine Rolle. Und das ist natürlich toll, wenn das so ist. Und übrigens, unsere 11 Kinderhäuser sind so ähnlich aufgebaut. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch dafür, dass Werkstätten für behinderte Menschen auch stärker in der Lage sein müssen, auch nicht behinderte Menschen reinzuholen, so ähnlich wie es dann auch mit Inklusionsfirmen geht. Wir behelfen uns so, dass wir jetzt zum Teil Teams haben, die sowohl aus Mitarbeitern von Inklusionsfirmen als auch aus Mitarbeitern, also Werkstattbeschäftigten bestehen, wo eben Menschen mit und ohne Behinderung in einem Team für ein Unternehmen beispielsweise einen Auftrag wegarbeiten. Aber ich glaube, dass es noch flexibler sein müsste. Und ich gebe Frau Labrie recht, wir müssen stärker auf die Unternehmen zugehen und was dann auf der Hinterbühne abgerechnet wird und so weiter, interessiert die Unternehmen überhaupt nicht. Die wollen verstehen, wie können wir Menschen mit Behinderung beschäftigen, wie geht das, wer hilft uns dabei, was machen wir, wenn Probleme auftreten und so weiter und so fort. Und natürlich, wie Herr Frühwald sagt, tolle unternehmerische Ideen, da sind wir übrigens auch, glaube ich, gut dabei und dort dann mit diesen Geschäftsideen eben auch Menschen mit Behinderung beschäftigen.
Ich möchte einen Hörer mit in diese Runde reinnehmen. Wolfgang Mallach hat uns angerufen. Herr Mallach, Ihre Meinung, Ihre Geschichte, Ihre Begegnung zum Thema.
Ja, guten Tag. Ich bin sozusagen auf der, Sie können mich verstehen im Moment?
Natürlich, absolut.
Ich war insgesamt 43 Jahre Polizist, bin ein Hauptkommissar AD und wurde 2002 oder erkrankte an Multiple Sklerose, was dann bedeutete, dass ich nicht mehr polizeidiensttauglich bin. Habe aber in einer Hochschule für Polizei gearbeitet und hatte eine Bürotätigkeit. Meine Arbeit als Einsatztrainer konnte ich nicht mehr machen und Schießausbilder und Sportlehrer. Bin dann aber gewählt worden, zum Beispiel von den schwemmenden Menschen meiner Dienststelle als Vertrauensperson der schwemmenden Menschen. Und habe dann bis 2019, also 17 Jahre, als schwerbehinderter Polizeibeamter weitergearbeitet im Rollstuhl. Bin auch Auto gefahren und habe versucht, schwerbehinderte Mitarbeiter in meinem Betrieb zu betreuen.
Was ist da so an Sie herangetragen worden in dieser Rolle?
Ich war in der Tat bei mir der einzige Polizeibeamte im Rollstuhl. Gibt es aber in unserer Landespolizei, gab es es damals schon noch häufiger, durch Sportunfälle, Skiunfälle. Und ansonsten waren das Tarifbeschäftigte, die zum Beispiel einen Schlaganfall gehabt hatten oder einen Bandscheibenvorfall. Also solche Sachen, da hatte ich dann Kontakt mit dem Sozialgesetzbuch 9, was jetzt in dem, wurde vorhin erwähnt, im Bundesteilhabegesetz aufgegangen ist.
Mhm. Und nochmal zurück zu meiner Frage. Sie haben, waren Ansprechpartner für andere Schwerbehinderte. Was für Probleme wurden Ihnen da geschildert? Wo konnten Sie da Hilfe leisten?
Das Problem ist insgesamt, oder die Aufgabe des Staates, es sollte ja eine Modellbehörde sein, Dienststelle sein, ein Vorreiter bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Sie sollten beschäftigen 5% ihrer Mitarbeiter. Im Land Baden-Württemberg wird es aber seit Jahren schon nicht erfüllt. Die Beschäftigungszahlen liegen also unter den 5%. Mhm. Wie im öffentlichen Bereich auch, zahlt man lieber, man spricht dann von dem sich freikaufen. Das heißt, man zahlt lieber eine Schwerbehindertenausgleichsabgabe, als dass man jemanden Schwerbehinderten einstellt.
Mhm. Das darf ich das mal gerade einfließen lassen? Das hat uns auch Carsten Fees geschrieben. Das Integrationsamt bietet den Unternehmen zwei Möglichkeiten an. Ab 20 Angestellten muss eine Firma einen schwerbehinderten, gehandicapten Angestellten anstellen oder als Ersatz etwa 320 Euro, er setzt das in Anführungszeichen, Entschädigung pro Monat an das Integrationsamt zahlen. Für viele Unternehmen ist die zweite Variante die elegantere, da sie ihre Pflicht erfüllen und gleichzeitig sich den vermeintlichen Ärger vom Hals halten wollen. Also eine ähnliche Beobachtung hat Herr Fees auch gemacht wie Sie, Herr Malach.
Ganz genau, so ist mir das auch gegangen. Ich habe versucht, in Ausschreibungen, wenn sich Menschen beworben haben, also jetzt im Tarifbereich, dass wir versucht haben, schwerbehinderte Mitarbeiter oder Bewerber zu berücksichtigen. Häufig war das nicht möglich. Ich habe dann den Eindruck gehabt, man versucht, solche Menschen nicht zum Zuge kommen zu lassen, um es mal so zu formulieren.
Es wäre schwer, ja. Bitte. Nee, sagen Sie weiter, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Was wollten Sie danach ergänzen?
An einer Hochschule ist es ja nicht der übliche Polizeibereich, den man vielleicht so aus dem Fernsehen kennt, sondern es ist eher ein Schulbereich. Ich hätte mir vorgestellt, dass man auch Leute in der Verwaltung beschäftigt, Jüngere, also nicht Ältere, die dann durch Erkrankung oder Unfall schwerbehindert werden, sondern dass man, wie Sie das vorhin angesprochen haben, statt dass Sie jetzt in einer Werkstatt für Behinderte sind, sondern dass Sie auch an einer Polizeischule arbeiten können.
Mhm. Stelle ich mir jetzt auch nicht so kompliziert vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Herr Wolfgang Malach, vielen Dank für diese Erfahrung, die Sie gemacht haben, die Sie uns mit uns geteilt haben. Möchte jemand aus der Runde dazu noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, wenn wir Inklusion wollen, müssen wir anders denken. Also wir denken, wenn wir an Unternehmen denken, immer nur daran, die Unternehmen sollen die Menschen einstellen. Ich glaube, und da sehe ich auch unsere Aufgabe als Inklusionsdienstleister, wir müssen viel früher in die Unternehmen, wir müssen mit den Unternehmen Qualifizierungen entwickeln, wir müssen da sein. Beratung als solches, das zeigen die letzten Jahre, ist viel zu wenig. Sondern wir müssen da sein. Wir müssen im Grunde in den Unternehmen die Möglichkeiten finden, vielleicht neu erfinden. Und ich erlebe das so, dass Unternehmen auf uns zukommen und die sagen, kommt in unser Unternehmen und baut uns das auf. Und ich glaube, wenn wir das gemeinsam mit den Kostenträgern, und da hat eine ganz wichtige Schlüsselfunktion die Agentur für Arbeit, weil die fängt im Qualifizierungsbereich an.
Also könnte man daraus folgern, dieses in Anführungsstrichen Freikaufen entsteht auch erst dann, weil Verunsicherung weil wir haben ja eben jetzt schon häufiger diese ganz komplexen Systeme, Integrationsamt, Arbeitnehmerüberlassung, Pipapo gehört. Sich da nochmal zusätzlich reinzuarbeiten, sprengt ja wahrscheinlich manchen Rahmen.
Ja, das verstehen Unternehmen nicht. Also das verstehen ja selbst Fachleute oft nicht. Und ich sag mal, ich mache mal ein Gegenbeispiel. Wir haben mittlerweile in Köln ein inklusives Unternehmernetzwerk. Die gehen ganz bewusst hin und sagen, wir wollen qualifizieren. Wir wollen gemeinsam mit jungen Menschen oder auch Menschen, die noch suchen und Unterstützung brauchen. Wir müssen die Chance kriegen, gemeinsam mit diesen Menschen was zu entwickeln. Und ihr Inklusionsdienstleister, ihr müsst da sein. Ihr könnt nicht nur beraten, sondern ihr müsst richtig mit uns arbeiten. Also wir sind Wegebauer. Wir müssen die Straßen kehren und aufbauen. Und ich erlebe es, dass das halt auch bei Unternehmen bundesweit dazu führt, dass die anrufen, entweder bei den Unternehmen oder bei uns, und sagen, könnt ihr das bei uns nicht auch machen?
Ich höre Bestätigung von Herrn Walter.
Das würde ich gerne bestätigen.
Herr Walter.
Ja, ich glaube, dass, also wie soll ich mich ausdrücken? Es sollte cool sein, ja, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Wir haben als Pfennigbade viele Unternehmen, also soziale Partnerschaften mit Unternehmen. Und da ist es beispielsweise so, dass zum Beispiel die Hypo-Vereinsbank, da kommen Kollegen von der Hypo-Vereinsbank und machen
die für unsere... Die freuen sich natürlich jetzt über ihre Werbung.
Das geht jetzt weniger darum, dass ich sage, man soll da Geld anlegen, sondern ich möchte gerne über die Kultur reden. Und zwar kommen die in unsere Schulen und machen Bewerbungstraining für unsere Abschlussschüler. Wir kommen zu denen und machen Diversity-Themen, machen sozusagen Inklusionsthemen, machen Themen, wie können Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Das heißt, wir beraten uns gegenseitig und helfen uns gegenseitig sozusagen miteinander diese Themen anzugehen. Und die Idee ist sozusagen, dass es niederschwellig und cool ist, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen und nicht, dass man da eine Strafe zahlen muss, wenn es nicht geht und so weiter. Natürlich braucht es solche Regelungen, aber ich glaube, dass sich diese ganze Kultur, dieses ganze Denken wirklich verändern muss.
Das ist ja schon fast ein Schlusswort, aber ich möchte Herrn Frühwald nochmal die Gelegenheit geben, weil der sich eben auch zu Wort gemeldet hat. Herr Frühwald, was wollten Sie beitragen?
Ja, also wenn man das so hört, dann denkt man wirklich, alles ist gut und Hauptsache die sogenannten Inklusionswegbereiter sind da unterwegs. Also für mich stellt sich's anders dar. Also wenn das so wäre, dann würde es meine gewerbliche Unternehmung ja nicht brauchen. Ich nehme das ganz anders wahr. Ich nehme wahr, dass sich Menschen engagieren in den Werkstätten, Tagesförderstätten, in all so einen Organisationen. Und ich sage, der Aufwand ist zu groß, der da auch betrieben wird. Das heißt, wir stehen uns auch, indem wir quasi eine Sozialpädagogisierung der Wirtschaft betreiben, indem wir Randthemen groß machen und indem wir uns oft auch nicht in die Schuhe der Menschen mit Beeinträchtigungen stellen. Also ich bin mit dem Thema konfrontiert worden, weil ein Aufsichtsrat mich dreimal aufgefordert hat, mir jetzt mal einen Inklusionsbetrieb anzugucken, den er begleitet hat. Sie können nicht dreimal als Vorstand einer großen diakonischen Einrichtung sagen, mache ich nicht. Also bin ich da hingefahren. Und für mich war der Punkt, als ich dann gesagt habe, ich möchte gerne mit den Menschen mit Beeinträchtigungen reden, ohne dass ein Sozialpädagoge oder ein Begleiter dabei ist. Und dann habe ich die gefragt und habe gesagt, wann habt ihr denn gemerkt, dass das hier bei euch ein guter Ort ist? Und dann sagte ein Mensch mit Beeinträchtigung, als der Hoteldirektor mich genauso zusammengeschissen hat wie den Nichtbehinderten, weil wir unsere Arbeit nicht ordentlich gemacht haben. Also wofür ich plädiere, ist ein realistischer Optimismus, zu sagen, ja, es braucht Unterstützung und es braucht auch Begleitung, aber wir müssen nicht einem Unternehmen einen riesigen Rattenschwanz, einen riesigen Apparat hinten dranhängen, damit es inklusiv sein kann. Ich glaube, wir dürfen da auch mal mit kleineren Münzen zahlen. Ich mache ganz andere Erfahrungen. Und wie gesagt, ich würde sagen, es ist nicht nur Luft nach oben, sondern es gibt auch ganz viel Luft was das Thema Geschwindigkeit angeht. Und da haben sich beide anderen Gesprächskarte, Frau Labrouillet und Herr Walter, natürlich um die Frage gedrückt. Sie haben es ja angedeutet, Frau Brinkmann, was gibt es denn für Eigeninteressen sozusagen der Sozialunternehmen? Ich habe ja auch Werkstätten als Kunden und Mandate. Und da sieht man, dass es ganz unterschiedlich in den Bundesländern ist. Also von daher, wie gesagt, ich glaube, da gibt es viel Gutes, da gibt es viele engagierte Menschen und es braucht ein paar Leute aus der jüngeren Generation in der Politik, in der Sozialwirtschaft, aber auch in anderen Bereichen und vor allem ganz viele Selbstbetroffene, seitens Angehörige oder Menschen mit Beeinträchtigung, die deutlich machen, dieses Tempo ist zu langsam.
Jetzt haben Sie die beiden sozusagen noch angesprochen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht noch mal eine kurze Entgegnung von Frau Labrouillet.
Ja, ich bin bei Ihnen. Also das Tempo muss schnell gehen und wir haben alle Voraussetzungen. Ich mache die Erfahrung, ich bin ausschließlich in Unternehmen tätig. Also wir qualifizieren da, wir bilden da aus und wir unterstützen die Unternehmen. Das heißt, wir sprechen deren Sprache und dann müssen wir gucken, dass das passt. Wir sind ein Personaldienstleister der etwas anderen Art und das funktioniert.
Herr Walter? Ja, und
außerdem glaube ich, dass wenn wir über gute Beispiele reden, dass natürlich deswegen doch nicht die Lage überall in Deutschland rosig ist. Also Herr Frühwald hat ja recht, es gibt beides, Licht und Schatten. Ich habe versucht, über ein paar gute Beispiele zu reden und darüber zu sprechen, wie man es verbessern könnte, genau wie Frau Labrouillet auch versucht hat zu erklären, wie es vielleicht besser gehen könnte. Aber dass es natürlich noch lange nicht gut ist und auch Dinge, die Herr Frühwald genannt hat, erforderlich sind, ist für mich ohne Frage. Ich glaube nicht, dass wir da so weit weg sind.
Ich möchte Herrn Bussmann noch die Gelegenheit geben, zu sagen, was er sich für seine Zukunft wünscht, was sich ändern und passieren sollte.
Ja, ich spreche aus der betroffenen Perspektive und höre hier ganz gebannt zu. Bin aber der Meinung, die Betroffenen müssen auch immer mitgenommen werden. Man muss ihnen erklären können, was da passiert, was da um sie herum gebaut wird. Da bin ich auch dran, das zu verstehen, dass das nicht über einen hinweg gestaltet wird. Naja, und das Thema Behinderung, jetzt kam die Aussage, es soll cool werden, Menschen mit Behinderung einzustellen. Ja, als Betroffener ist Behinderung natürlich erstmal nicht cool. Also braucht vielleicht länger, das zu verstehen. Und auch da muss man mitgenommen werden. Also da nicht instrumentalisieren, sondern die Leute einbinden.
Dann danke ich Ihnen für dieses Schlusswort. Ich danke Ihnen, Matthias Bussmer. Monika Labrouillet, beide waren für das Projekt Router hier in der Runde. Pfarrer Dr. Christian Frühwald, Geschäftsführer von Includot und Jochen Walter, Vorstand der Pfennigparade und stellvertretender Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Und allen, die zugehört haben, sich mit Mails und Anrufen an dieser Sendung beteiligt haben. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.